Die dauernden Software-Updates auf dem Smartphone oder auch im Computer nerven mich hart. Ständig kommt irgendwie ein neues Update, ständig kommen neue Änderungen, ständig kommen neue Oberflächen und du hast dich gerade dran gewöhnt an etwas und schon ist es wieder anders. Und was mich am meisten nervt, ist, dass ich den Überblick verloren habe von dem, was ich habe. Und wenn ich dann mit Menschen zusammen bin, die deutlich später geboren sind, als ich geboren wurde, und die mir dann zeigen, beispielsweise mit den Worten: Papa, warum machst du das denn so? Ist doch viel zu umständlich. Schau mal, du hast das doch schon auf deinem Smartphone, du kannst das doch komplett anders machen. Spätestens dann denke ich mir: Krass, du bist alt geworden, Gottfried. Eine gewisse Alterserscheinung ist nicht ausgeblieben. Das heißt, ich trage mit mir hier eine Menge Dinge rum, von denen ich gar nicht weiß, dass ich sie habe. Und das geht dir ganz genauso. Du weißt zum Beispiel vielleicht gar nicht, dass wir eine Church-App haben. Und vielleicht hast du diese Church-App dir runtergeladen und kannst sie aufrufen, aber du weißt nicht, dass in dieser Church-App jede Predigt nachzusehen ist inzwischen. Kannst sie auch nachhören, wenn du nicht genug Datenvolumen hast, aber du kannst sie vor allen Dingen auch nachsehen. Und was noch viel krasser ist, viel schöner ist, du kannst auch die Zusammenfassung der Predigt noch einmal nachlesen. Du findest weiterführende Fragen, wenn du eine Kleingruppe leitest und die Vorbereitung dir zu schwer ist unter der Woche, nehmen wir sie dir ab. Du kannst diese Fragen, diese tiefen Fragen, die den Inhalt der Predigt nochmal vertiefen und weiterführen. Und als Bonus obendrauf, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber du hast das in der Hosentasche, gibt es auch einen Impuls für Eltern, wie du diese Predigt mit deinen Kindern noch einmal besprechen kannst. Beispielsweise abends, wenn ihr im Bett seid oder am Essen sitzt oder so, könnt ihr noch mal drüber reden. Und da gibt es auch ein paar interessante Gesprächsimpulse und Fragen. Alles, wusstest du, dass du das hast? Ihr, die online einschaltet, vielleicht wusstet ihr das auch noch nicht. Kannst du dir im App Store downloaden? Im App-Geschäft könnt ihr euch das herunterladen. Ah, die Anglizismen, oder? Krass, ja. Einige Leute würden jetzt sagen: Mensch, Gottfried, endlich hat er es kapiert. Wir wissen nicht, was wir haben. Und wenn wir jetzt dieser Frage lebendiger als du denkst, die Kraft der Auferstehung, wenn wir dem nachspüren, dann geht es mir im Grunde ganz ähnlich wie dir, dass ich, je mehr ich darüber nachdenke und je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, denke: Krass, echt, das habe ich, das ist alles meins, das ist alles schon da. Und auf diese Entdeckungsreise möchte ich euch mitnehmen. Ihr, die ihr schon Jesus nachfolgt, natürlich umso mehr. Und ihr, die ihr vielleicht heute zum ersten Mal da seid oder dazu noch irgendwie keine wirkliche Position bezogen habt und keine Entscheidung getroffen habt, vielleicht kriegt ihr heute Lust zu sagen: Diesen Jesus, den möchte ich näher kennenlernen. Eigentlich hat, wie bei diesem kleinen Zöllner, haben die Menschen die Sicht auf Jesus verstellt. Und ich konnte Jesus eigentlich gar nicht sehen. Und heute habe ich ein klein bisschen davon verstanden, wer dieser Jesus ist. Wir kommen ja von Ostern her. Wir haben Sonntag einen fulminanten Gottesdienst gefeiert. Wir haben Sonntagabend einen noch viel krasseren Worship-Abend gefeiert. Wir haben die Auferstehung wirklich bis zum Letzten so ausgelutscht, so, wo ich sage: Also jeden Tropfen haben wir rausgekostet und uns dran gefreut. Und heute möchte ich einen Schritt weitergehen und den eigentlichen Text, der uns zu dieser Serie geführt hat, euch vorlegen. Es ist ein Text, den Paulus geschrieben hat. Er schreibt ihn an die Gemeinde in Philippi und er schreibt ihn aus dem Gefängnis heraus. Also es ist relativ am Ende seines Lebens und er schreibt diesen Brief und da schreibt er: Ich möchte nie mehr die Gemeinschaft mit Jesus verlieren. Ich möchte nie mehr die Gemeinschaft mit Jesus verlieren, da gibt es noch einen Prediger im Hause, die ich mir nicht durch meine Gesetzestreue verdient habe. Also der Paulus, ihr wisst das, ihr, die ihr schon öfters hierher kommt, ihr wisst, dass Paulus ein Vertreter der Elite-Gruppe des damaligen Judentums war, die am meisten hingegebenen, die am ernstesten unterwegs seinen Leute, die am exaktesten die Gesetze alle beachtet haben. So einer war Paulus. Auf der Elite-Universität bei den Elite-Professoren ausgebildet. Das heißt, dieser Paulus, der hat, was das betraf, Gesetzestreue und sich durch Gesetzestreue etwas zu verdienen, das hat der gecheckt. Da kannst du ihm, keiner von uns kann ihm das Wasser reichen. Und das, was ihn so überwältigt hat, ist, dass ihn das nirgendwo hingebracht hat. Außer in Mord und Totschlag, außer in Hass und Zerwürfnis, außer in wirklich schlimmen Dingen, für die er sich sein ganzes Leben später geschämt hat. Und dann sagte er, ich möchte nie mehr die Gemeinschaft mit Jesus verlieren, die mir Gott geschenkt hat, weil ich mein Vertrauen auf ihn gesetzt habe. Die mir Gott geschenkt hat, weil ich gesagt habe, ich vertraue dir oder ich glaube dir. Den Text, den ich hier benutze, ist der Text aus dieser wunderschönen Bibel Willkommen daheim von Fred Ritzhaupt. Das ist eine Übertragung, ich empfehle sie euch. Es ist relativ neu rausgekommen, wenn ihr nochmal einen frischen Zugang haben möchtet zur Bibel. Ich nehme die öfters mal zur Hand, einfach weil es Spaß macht, da drin zu lesen. Wie kommst du in diese Gemeinschaft mit Jesus? Du bekommst sie geschenkt, weil du ihm vertraust. Geschenkt. Du kannst sie dir nicht verdienen. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du dich minderwertig fühlst, wenn du dich als Versager fühlst, wenn du denkst, du bist nichts, du hast nichts, du kannst nichts. Gefühle, die ich öfters mal habe. Dann kann ich mir sagen, diese Gefühle spielen ja sowieso keine Rolle, weil genau da habe ich mich doch qualifiziert. Jesus, der Vater, sucht die, die es nicht sind, nichts haben und nichts können. Er sucht die, die sich sündig fühlen, denn das ist die Qualifikation. Vertrauen auf ihn gesetzt. Und jetzt kommt's. Ich möchte Jesus immer besser kennenlernen. Wachsende Beziehung zu Jesus, da sind wir unterwegs. Das ist das, die Reise, auf die wir dich mitnehmen wollen. Jesus immer besser kennenlernen. Und auch darin ist so ein Prozess. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich kenne Jesus. Denn Jesus ist immer größer, als du denkst, dass er ist. Und wenn du ein Foto von ihm machst oder ein Bild von ihm machst, in dem nächsten Augenblick sprengt er dieses Bild. Wenn du ihn eingekastelt hast und ihn verstanden hast, im nächsten Augenblick kommt etwas um die Ecke, was deine Theologie komplett auf den Kopf stellt und widersprengt. Deswegen sagt die Bibel auch, mach dir kein Bild von mir, weil das ist einfach mühselig. Das führt nirgendwo hin, mach dir kein Bild. Lass dich überraschen. Immer besser kennenlernen und auch an meinem eigenen Leib die Kraft erfahren, mit der er von den Toten auferweckt wurde. Und das hat mein Interesse geweckt, weil ich habe ja gesagt, wir feiern die Auferstehung Jesu Christi und ich habe letzten Sonntag mir sehr viel Mühe gegeben, euch sozusagen zu beweisen, dass das tatsächlich stattgefunden hat, dass die Faktenlage erdrückend ist, dass es Tausende von Zeugen gibt, die das erlebt haben, beschrieben haben, dass die Berichte so krass menschlich sind, dass sie dadurch so authentisch sind, dass das niemand geskriptet haben kann, dass es einfach Fakt ist und dass er mit seiner Auferstehung die Macht des Todes gebrochen hat und das Leben uns gegeben hat. Deswegen sagt auch Jesus, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und im Leben im Überfluss. So, und dann schreibt Paulus, ich möchte Jesus besser kennenlernen. Vor allen Dingen möchte ich an meinem eigenen Leib die Kraft erfahren, mit der er von den Toten auferweckt wurde. Das möchte ich gerne erfahren. Ich möchte es gerne erleben. Ich möchte gerne darin leben. Aber wie geht das? Und ihr wisst ja, der hat einen großen Teil der Bibel geschrieben, der Apostel Paulus, und er hat in verschiedenen Briefen immer wieder Ansätze gemacht, um das uns zu erklären, weil dieser Satz steht da einfach nur so alleine drin und dann denkst du dir, okay, wie geht das denn jetzt? Wie kann man das denn erfahren? Und dann schreibt er an die Gemeinde in Ephesus, daher beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und du siehst schon in seiner Gebetshaltung, dass das nicht im Vorbeigehen einfach mal so hingesagt ist, sondern das ist konzentriert, das ist gesammelt, das ist, jetzt bete ich, und deswegen ist es ganz gut, auch das mit dem Körper auszudrücken. Also wenn wir beispielsweise aufstehen und die Hände heben und Gott anbeten, da hilft dir der Körper, das auszudrücken, was du mit deinem Mund, mit deiner Seele, mit deinen Gedanken schon ausdrückst und mit deinen Worten. Hilft dir das? Und wenn du dich hinkniest, hilft dir das auch. Eine ganz andere Körperhaltung. Oder wenn du dich hinlegst. Und er kniet sich hier vor dem Vater, nachdem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wurde, und bitte ihn. Und was bittet er? Ich lese es euch vor. Ich lese euch das Gebet vor. Vater, schenke ihnen aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Kraft, die dein Geist zu geben vermag. Und stärke sie innerlich. Durch ihren Glauben wohne Jesus in ihren Herzen. Lass sie fest in der Liebe verwurzelt sein und ihr Leben auf diese Liebe aufbauen, damit sie gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern in der Lage sind zu begreifen, wie unvorstellbar groß und weit, wie hoch und wie tief die Liebe Christi ist, die alle Vorstellungskraft übersteigt. Habe ich eben gesagt, sollst du kein Bild machen? Es sprengt jede Vorstellungskraft, damit sie mit der ganzen Fülle deiner Herrlichkeit erfüllt werden. Und dann geht es weiter mit einem der spektakulärsten und kühnsten Verse in der Bibel. Gott, der unendlich viel mehr an uns tun kann, als wir uns jemals erbitten oder überhaupt nur ausdenken können. So groß ist die Kraft, die in uns wirkt. Also offensichtlich ist es, wenn du Jesus dein Vertrauen gegeben hast, wenn du ihm folgst, nichts mehr, was du von außen irgendwo herholen musst, sondern Paulus betet, dass diese Kraft, die so unendlich viel mehr und größer und überhaupt und ausdenken, die in uns wirkt. Sie wirkt schon jetzt in dir. Das ist so wie diese Funktionen, die du auf dem Smartphone hast, sie sind schon in deiner Hosentasche. Vielleicht weißt du davon noch nichts und deswegen ist es gut, dass du in den Gottesdienst kommst und die Predigten hörst und sie vielleicht auch nachliest und nacharbeitest. Im Übrigen wäre das für mich eine große Freude, denn wir machen uns sehr viel Mühe, diese Predigten vorzubereiten. Wir arbeiten ungefähr so 20 bis 30 Stunden an jeder einzelnen Predigt. Und wenn du die dann also so wie in einem Plastikbecher einfach leer trinkst und wegschmeißt und dir gar nicht die Mühe machst, sie unter der Woche nochmal nachzudenken und nachzuarbeiten, wenn du eine Kleingruppe hast und sagst, ich weiß sowieso alles besser, mach das alles nochmal neu, mach das nochmal selbst. Ja, kannst du machen, aber warum? Diese große Kraft wirkt in dir. Sie wirkt in uns. Diesem Gott sei die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus für alle Generationen zu Generation in alle Ewigkeit. Also das ist was ganz was Grundsätzliches, dass Paulus hier sagt, dass er betet, wo er ganz konzentriert sagt, so Leute, schau mal hier, ich bete gerade für euch. Ich bete, dass ihr das anfängt zu verstehen, dass ihr anfängt zu verstehen, was in euch bereits für eine unglaubliche Kraft ist. Wäre das nicht schön, wenn wir das beginnen könnten zu begreifen? Also meine Sehnsucht ist es. Und ich bin mit Paulus da schon auf einem guten Weg, weil er schreibt das am Ende seines Lebens. Ich bin noch nicht ganz am Ende meines Lebens, aber ich habe trotzdem diese Sehnsucht, heute mehr als vor vielleicht 10, 20, 30 Jahren, damals aber auch schon hat es mich interessiert, aber heute umso mehr, diese Kraft zu verstehen, weil ich merke, wir brauchen unheimlich viel Kraft. Ja, sinnigerweise ist das auch das große Thema, Energiekrise. Keine Kraft. Woher sollen wir die Kraft nehmen? Was würde sich ändern in deinem Leben, wenn du jeden Morgen aufwachen würdest und wüsstest und hättest die Überzeugung, die Kraft der Auferstehung wohnt in mir? Was würde sich ändern in deinem Leben, wenn du mit diesem Bewusstsein, wenn der Wecker klingelt, machst die Augen auf und sagst, die Kraft der Auferstehung wohnt in mir? Was würde sich ändern? Und nochmal bezogen auf den letzten Sonntag, wo finden wir diese Kraft? Wir finden diese Kraft, und das ist das, was vielleicht im Kopf nicht ganz einfach zusammenzukriegen ist. Wir finden diese Kraft in dem Tod und in der Auferstehung Jesu. Wir finden diese Kraft in seinem Sterben, dass er für uns gestorben ist, und in seiner Auferstehung, mit der er für uns das Leben erworben hat. Paulus sagt das so, es wird sterben, das was vergänglich ist, es wird auferstehen, es wird in Kraft auferstehen, das unvergänglich ist, es wird das, was unansehnlich ist, sterben und in Herrlichkeit wird es auferstehen, es wird das, was schwach ist, sterben, es wird Kraft auferstehen, es wird das Seelische sterben und es wird das Geistliche auferstehen. An einer anderen Stelle sagt Paulus, Christus, als er schwach war, ist gekreuzigt worden. Das, was dort gekreuzigt wurde, ist die gesamte Sündhaftigkeit des Menschen stellvertretend. Und auferstanden ist die Kraft Gottes, die Herrlichkeit. Das steht in diesem Vers drin. Und dann sagt Paulus im Galaterbrief, das ist ein Brief an eine andere Gemeinde, durch den Tod Jesu, in dem auch wir hineingetaucht wurden. Also ein Bezug auf die Taufe. Deswegen ist die Taufe auch so wichtig, weil sie im Grunde das nochmal für dich erlebbar nachvollzieht, was dort am Kreuz gestorben ist. Durch den Tod Jesu, in dem auch wir hineingetaucht wurden. Begraben und auferstehen. Ja. Sind auch wir aus dem Herrschaftsbereich, dem Territorium, dem Herrschaftsbereich aller unserer egoistischen Wünsche und Vorstellungen sozusagen herausgestorben. Also durch den Tod und durch das Hineingetauchtsein in seinen Tod sind wir allen egoistischen Wünschen und allen egoistischen Vorstellungen sozusagen herausgestorben. Denn was stirbt und was steht auf? Es stirbt das, was schwach ist. Es stirbt das, was unansehnlich ist. Es stirbt das, wofür wir uns schämen. Es stirbt das, was das Leben verspricht, aber das Versprechen nicht hält. Paulus fasst das hier zusammen mit egoistischen Wünschen und egoistischen Vorstellungen. Und er benutzt auch ein Wort, das hier im Deutschen krass ist und auch in der Tragweite krass ist, allen unseren egoistischen Wünschen und allen unseren egoistischen Vorstellungen. Die Serie geht noch ein bisschen weiter und ihr werdet die nächsten Sonntage noch etwas mehr dazu hören. Ich möchte es an der Stelle damit belassen, aber letztlich ist die Frage, wie komme ich dahin? Wie bricht diese Kraft der Auferstehung, die ich in mir habe, die in mir drin ist, wie bricht die sich Bahn? Und da haben wir schon den Hinweis, den Paulus uns gibt, indem wir allen unseren egoistischen Wünschen und allen unseren egoistischen Vorstellungen sterben. Denn das Problem mit den egoistischen Wünschen und das Problem mit den egoistischen Vorstellungen ist das Egoistische. Und das Egoistische am Egoistischen, egoistisch sein, ist, dass es dir Leben verspricht, aber einen langsamen Tod liefert. Natürlich spüren wir immer, wenn jemand egoistisch ist und denken uns, krass, der ist egoistisch, wie egoistisch ist denn der? Und wir übersehen dabei, dass wir krass egoistisch sind, dass ich krass egoistisch bin. Und es hilft wirklich überhaupt gar nichts, wenn du den Splitter in dem Auge des Bruders oder der Schwester oder des Mitautofahrers auf der Autobahn oder wie auch immer siehst. Da hilft gar nichts. Denn du hast so einen fetten Balken in deinem Auge. Und darum geht es heute. Es geht nicht darum, dass da die Welt voller Egoisten sind, die egoistische Wünsche und egoistische Vorstellungen haben, sondern es geht ganz konkret darum, Herr, wo bin ich egoistisch? Wo habe ich mich auf den Thron gesetzt? Wo möchte ich glänzen? Wo möchte ich herrschen? Wo möchte ich kontrollieren? Wo möchte ich gesehen werden? Wo möchte ich groß gemacht werden? Und dann sagt er im Gegensatz dazu, wenn nun der Geist Gottes in unserem Leben das Sagen hat, verändert sich unser Leben Stück für Stück zum Guten. Und ihr wisst, in unseren Räumen gibt es diesen Hubschrauber, diesen geröntgten Hubschrauber. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, müsst ihr mal drauf gucken in unseren Räumen. Der Hubschrauber ist eines der Schlüsselbilder überhaupt, das dir hilft, überhaupt das mal wahrzunehmen. Denn du fährst auf deinem Traktor und verbrätst Diesel und bist egoistisch und hast eigene Vorstellungen und eigene Wünsche und willst mit dem Kopf durch die Wand. Und dann sagt der Heilige Geist, hallo, steig doch mal mit mir in den Hubschrauber und schau dich doch mal an, wie du da gerade wie so ein Stier durch die Gegend rennst. Der Geist Gottes in unserem Leben das Sagen hat, bedeutet, dass ich beginne, mal mich zu beobachten, wie ich überhaupt handle, wie ich überhaupt mich verhalte, was ich überhaupt denke, dass ich überhaupt mal innehalte und sage, Gottfried, Mensch, Gottfried, was denkst du gerade? Was fühlst du gerade? Auf welchem Weg bist du gerade? Geht's noch? Also spinnst du, sage ich gelegentlich auch zu mir, aber das ist, weiß ich auch, das ist gar nicht so gut, ist, sich zu selbst sagen, spinnst du ja. Nein, natürlich, wir spinnen nicht, aber das ist sowas, was die Eltern dann gesagt haben, was so tief drin ist, spinnst du. Aber dies, wir sagen mal, der Heilige Geist soll das Sagen haben, das ist so diffus, aber letztlich ist das die Wirkung des Heiligen Geistes, dass der sagt, du komm mal und beobachte dich mal gerade, wie du da gerade mit hochrotem Kopf dich zum Deppen machst, Dinge tust, wenn wir die filmen würden und würden die hier auf die Leinwand beamen, da würdest du nach unten wegtreten mit dem Klappspaten, so peinlich wäre dir das. Das ist auch im Übrigen im Hubschrauber sitzen, wir filmen das, wir beobachten dich, wir beobachten dich, wenn niemand dich beobachtet, beobachten wir dich und dann filmen wir das und sonntags morgens, nein, machen wir nicht, weil wir wollen niemanden hier beschämen. schämst dich schon selbst genug. Aber das ist das, was der Heilige Geist tun möchte. Er möchte dich leiten, er möchte beginnen, in deinem Leben das Sagen zu haben. Jemand sagte zu mir, Mensch, meine Kinder sind so schwierig geworden, mein Teenager ist so schwierig geworden, was mache ich denn? Und dann sage ich, du beobachte doch mal, wie du diesem Menschen begegnest, diesem jungen Erwachsenen, wie du diesem Menschen begegnest. Wie redest du mit ihm? Wie verhältst du dich zu ihm? Wie meinst du das, sage ich, du Hubschrauber, ja? Wenn du das mit dem Heiligen Geist noch nicht kapiert hast, dann lass doch mal einfach folgende Denke, rede doch mal mit ihm so, wie du mit mir reden würdest. Rede doch mal mit ihm so, als wenn er erwachsen wäre schon, auch wenn er es noch nicht ist. Auch wenn du noch dich deutlich erinnern kannst, wie du ihn schreiend im Arm gehalten hast und ihm die Windeln gewickelt hast. Das ist ein Shift, durch die wir alle hindurch müssen. Das ist auf allen Ebenen, in allen Lebensphasen immer so, dass wir das nicht festhalten können, sondern dass wir da weiter müssen, dass wir da wachsen müssen, dass da Transformation und Veränderung ist. Und wenn der Heilige Geist, wenn der Geist Gottes in unserem Leben nun das Sagen hat, dann verändert sich unser Leben Stück für Stück zum Guten, dann kommt diese Kraft der Auferstehung in unserem Leben zum Tragen. Und dann sagt ihr, wir kennen die Dinge, die Leben versprechen, aber Leben kosten. Er wird sehr konkret. Er sagt, wir müssen nicht mehr um uns selbst kreisen. Also wir sind noch immer im Galaterbrief Kapitel 5. Wir müssen nicht mehr um uns selbst kreisen. Und alleine das würde enorm viel transformative Kraft, Lebenskraft in deinem Leben freisetzen, wenn du aufhören würdest, um dich selbst und um deinen Bauchnabel zu kreisen. Um deine Wünsche und wie es mir geht und wie ich mich fühle und was der jetzt schon wieder gesagt hat und ein Jahr und noch ein Jahr und wir drehen uns im Kreis und wir kommen nicht von der Stelle. Wir wachsen nicht. Warum? Weil wir uns um uns selber drehen, weil wir uns um uns selber kreisen. Und wenn wir sagen als Gemeinde, wir wollen so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus führen, dann sagen wir im Grunde auch, wir wollen nicht wie andere vielleicht um uns selbst uns kreisen, dass wir es gemütlich haben, dass wir wissen, wo wir sonntags unsere Zeit verbringen können, dass wir irgendwie, keine Ahnung, was wir Vorstellungen haben. Wir wollen nicht mehr länger um uns selbst kreisen. Wir wollen auch nicht überheblich auftreten. Denn wenn du dich selbst um dich selbst kreist, das verspricht natürlich Respekt, das verspricht Ansehen. Du schützt dein Ego, machst dein Ego groß. Du isolierst dich als Person, das ist das Versprechen. Aber es kostet echte Beziehung. Es kostet, dass Menschen sich öffnen dir gegenüber. Es kostet, dass du in eine Gemeinschaft mit Menschen kommst, weil es doch immer und immer und immer wieder nur um dich geht. Aber wenn es aufhören würde, um dich zu gehen und es würde um andere gehen, dann würde genau das passieren, was Jesus mit anderen Worten sagt, wenn du nach seinem Reich trachtest. Wenn es dir um mich geht, dann ist es unausweichlich, dass alle diese Dinge, die du gerne haben möchtest, einschließlich des Lebens, einschließlich der Kraft, einschließlich allem, was du dir vorstellen kannst, dir zufällt. Drei Punkte nennt er da im Galaterbrief, das war der erste Punkt. Dann, wir müssen den anderen auch nicht länger eigene Leistungen vorzeigen oder einander provozieren. Ich habe so ein schönes Erlebnis gestern auf der Heimfahrt gehabt von Hannover. Ein wahnsinns toller Mercedes, keine Ahnung was, teuer, neu, schnell. Und ein wahnsinns toller Audi R7, toll, neu, schnell, keine Ahnung was. Und was haben diese beiden Gockelhähne gemacht, sie haben sich gegenseitig provoziert.
und ausgebremst und sich gegenseitig vorgeführt, wie schnell ihr Auto beschleunigt und wie viel Reifen sie auf die Straße hin radieren können.
Und da sitzt du daneben und lachst und denkst, ja, was für Deppen. Und denkst dir, Mensch Gottfried, du bist ganz genauso. Ich muss nicht länger eigene Leistungen vorzeigen. Ich muss dich nicht länger herausfordern. Das verspricht natürlich Macht und Kontrolle. Das verspricht, wenn ich dich provoziere, dass du reagieren musst, dass ich Kontrolle über dich habe. Das verspricht, dass ich andere aus dem Gleichgewicht bringen kann. Und das verspricht, dass du groß dich plötzlich fühlst. Mensch, schau mal, was ich kann und was ich bin und was ich habe. Und wow, bis du da erstmal hinkommst. Und schau mal, wie viel Geld ich ausgeben kann für dieses tolle Auto. Und wie geschmeidig ich das Gaspedal drücken kann und wie schnell dann der Motor da vorne sputet. Aber was es kostet, ist das Leben. Also buchstäblich in diesem Falle war es kurz davor, dass es auch das Leben hätte gekostet. Aber es kostet auch so das Leben. Es kostet die Gemeinschaft, die du brauchst. Es vergiftet die Atmosphäre. Es drängt die Leute in die Defensive und macht sie misstrauisch. Es bringt dich in eine Spirale, wo du sagst, nur wer hier was leistet, ist toll. Und Paulus sagt das ganz am Anfang. Er sagt, pfeif auf meine Leistungen, das, was hier gespielt wird, ist ein Spiel der Gnade, ein Geschenk Gottes. Ich darf sein und geliebt sein und kann von mir wegsehen, weil Gott sich um mich kümmert. Jeder von uns wird durch Gott so beschenkt, das ist der dritte Punkt, dass er niemanden mehr beneiden muss. Niemanden mehr beneiden muss. Neid, Eifersucht ist einer der stärksten Gefühle, die einen Menschen befallen kann. Und Neid verspricht eine Form der Gerechtigkeit. Neid ist, wenn ich es nicht haben kann, dann mache ich dir das so madig, dass du es auch nicht haben sollst. Dann sind wir wieder ausgewogen, ist wieder gleich. Aber wenn du von Gott so beschenkt bist, dass du dein Leben leben darfst mit Gott in der Begegnung mit dem Heiligen Geist, vom Heiligen Geist bestimmt, dann kannst du ganz fröhlich sein und musst nicht einen Ausweg suchen aus Schmerz über das eigene Defizit. Weil jeder von uns fühlt sich defizitär. Ich stehe, wenn du so möchtest, wenn du mich jetzt hier anschaust, auch mit zwei Gottfrieds hier. Ich stehe mit dem Gottfried hier, dessen ich stolz bin, der Gottfried, der gebildet ist, der Gottfried, der wortgewandt ist, der Gottfried, der vernünftig angezogen ist und nicht die Kontrolle über sein Leben verloren hat. Und dann gibt es aber den Gottfried, wo ich mir denke, oh, gut, dass ihr den nicht sehen könnt. Gut, dass ihr den nicht jedes Mal erlebt. Gut, dass ihr da gerade nicht dabei wart. Und wir projizieren den Schmerz unseres Defizites auf andere. Und dann sagt Paulus, jeder von uns wird durch Gott so beschenkt, dass er niemand mehr beneiden muss. Wir denken, wir kriegen da Leben, wenn wir beneiden. Aber was es uns kostet, ist die eigene Freude. Es ist unmöglich, das eigene Leben zu genießen. Es ist unmöglich, sich mit den Menschen um dich herum zu freuen. Siehst du, wie die Kraft der Auferstehung in dein Leben kommt? Das ist nicht abstrakt. Das ist nicht irgendeine Gänsehaut, die du morgens früh bekommst, 5 Minuten nachdem der Wecker geklingelt hat. Sondern das ist ganz praktisch und das webt sich in deinen Montag und Dienstag und Mittwoch ein. Und du kannst eigentlich immer, wenn du merkst, jetzt kommt der Neid, in den Hubschrauber steigen und dich fragen, was passiert hier gerade, Heiliger Geist, wo bist du, wieso bin ich jetzt neidisch, warum habe ich jetzt diesen Defizit, wie gehe ich denn damit jetzt um?
Warum drehe ich mich jetzt schon wieder um mich selbst? Warum verschanze ich mich jetzt schon wieder um meine eigenen und stelle mein Ich auf irgendeinen Sockel? Wo doch Jesus auf dem Thron sitzen sollte, auch in meinem Herzen, auch in meinem Leben. Wenn du neidisch bist, ist der Maßstab der andere. Und der andere hat immer mehr. Es ist völlig egal, wie groß dein Auto ist. Es ist völlig egal, wie groß deine Yacht ist. Es ist völlig egal, wie groß dein Haus ist. Es gibt immer jemanden, der schöner, besser und größer wohnt. Neid ist das Feuer, das ausschließlich das eigene Haus verbrennt. Und dann sagt Paulus, wenn ihr also mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann haltet euren Blick fest auf ihn gerichtet. Und wo sitzt er? Zur Rechten des Vaters. Und was macht er da gerade? Er betet für dich. Da brauchst du niemanden anders bitten, für dich zu beten. Jesus betet für dich die ganze Zeit. Das ist seine Aufgabe gerade jetzt. Er betet für dich. Und er hat den direkten Draht zum Vater, weil er direkt neben dem Vater sitzt. Er betet direkt für dich. Er betet, dass du beginnst, diese Kraft der Auferstehung in deinem Leben zu erleben. Ihm allein soll unser ganzes Interesse gelten, sagt Paulus. Vergesst all die religiösen Anstrengungen, mit denen ihr Gott zu beeindrucken versucht. Vergesst das. Die Kraft ist schon in dir. Sie muss nicht verdient werden und sie muss auch nicht erzeugt werden oder erzwungen werden. Aber, und damit möchte ich schließen, die Kraft entfaltet sich nicht in deiner Komfortzone. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist nicht komfortabel. Es ist herausfordernd. Es ist, dass du den Heiligen Geist in dein Leben hineinlässt und beginnst, dich zu reflektieren. Es ist, dass du beginnst, imaginär in einen Hubschrauber zu steigen, auch wenn du dich als Familie streitest, auch wenn du dich mit deinen Arbeitskollegen streitest, dass du mal kurz innehältst, mal kurz in den Hubschrauber steigst und sagst, was passiert hier gerade? Welches Spiel spielen wir da gerade? Welches Spiel spiele ich da gerade? Wenn du das loslässt, was Leben kostet, wenn du aufhörst, dich selbst zu leben, wirst du das Leben bekommen. Nächsten Sonntag geht's weiter. Jetzt singen wir noch ein Lied, steht dazu auf und lass uns Gott nochmal die Ehre geben.